ARD Sounds.
Mein Name ist Caro Worps.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Und ihr hört
Best of Reality.
Hier bei Too Many Tabs, der Podcast.
Hallo?
Hallo?
Hallo? Hä?
Ist da jemand?
Befinden wir uns etwa gerade in ARD Sounds, obwohl wir uns in der Sommerpause befinden?
Hallo?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, Caro. Wir befinden uns mitten in unserem Best-of zum Thema Reality, was wir hier anmoderieren.
Die Realität, die kickt ja häufig rein, ne? Die Realität, die kickt häufig hart rein.
Ja, besonders heute hier. Also, Leute, es geht um Reality-Formate, nicht um die Realität an sich. Sonst könnten wir hier ja alle Too Many Tabs-Folgen aneinander schneiden.
Ja, ich war noch nicht fertig. Ich würde sagen, die kickt häufig rein und besonders hart im Fernsehen drin.
Ja. Und so da haben wir ja schon so einige Reality-Formate besprochen. Wollen wir die jetzt hier anteasen oder nennen?
Nein,
oder wollen
nein,
wir
nein,
einfach
nein.
direkt rein?
Lasst euch überraschen.
Ja.
Reality TV, The Highlights. Hier bei Too Many Tabs, eurem Lieblingspodcast. Los geht's.
Ich habe gestern Abend noch den Film The Apprentice im Kino gesehen. Übersetzt der Lehrling als Anspielung zu Donald Trumps Reality-Serie, mit der er im US-Fernsehen so einer breiten Masse bekannt geworden ist. Und nach dem Film habe ich jetzt zu dieser Reality-TV-Show nochmal meine Tabs geöffnet und den Wikipedia-Artikel überflogen und etwas entdeckt. Und zwar gab es in diesem Wikipedia-Artikel einen Reiter mit der Überschrift internationale Ausgaben mit der Info, dass dieses Format in 17 weiteren Ländern ausgestrahlt wurde, zum Beispiel in Brasilien, O Aprendiz, in Belgien, The Top Manager, in Finnland hieß es Dili, finde ich irgendwie ganz süß, Norwegen heißt einfach die Kandidaten, Russland Kandidat und es gibt aber auch eine deutsche Version von The Apprentice, der Sendung, die Donald Trump berühmt gemacht hat mit dem Namen Big Boss. Und Caro, wer könnte jetzt auf dem Stuhl in Deutschland von Donald Trump sitzen? Hast du irgendeine Ahnung?
Das wirst du mir jetzt sagen.
Es war Rainer Kallmund.
Aha.
Ja, Rainer Kallmund, der berühmte Fußballmanager, unser Kalli, Bayer 04 Leverkusen, weiß sogar ich als überhaupt Fußballnulpe. Mhm. Ja, es gab mal in Deutschland eine Adaption von The Apprentice auf RTL mit Rainer Kalli Kallmund, Big Boss.
In welchem Jahr war das?
Das war im Jahr 2004 und nachdem ich jetzt diese Info hatte, haben sich die Tabs natürlich quasi wie von alleine geöffnet und ich schwöre, ich habe wirklich alles daran gesetzt, alles über diese mysteriöse Sendung herauszufinden, aber jetzt kommt's, es gibt nahezu nichts von dieser Sendung aufzutreiben.
Nicht im RTL, Mediathek, Archiv, irgendwas? Gar nichts?
Nichts. Nicht mal auf YouTube. Ich bin an die Decke des Internets gestoßen mit dem Wunsch, längere Ausschnitte aus Big Boss mit Rainer Kallmund zu sehen. Alle schweigen zu dieser Serie. RTL hält das unter Verschluss, ähnlich wie beim Kipproll-Fallspektakel von ProSieben, was wir hier auch mal besprochen haben. Die Regierung möchte nicht, dass wir diese alte Sendung gucken können. Wahrscheinlich, weil sie zu gefährlich ist, habe ich mir jetzt gedacht.
Ich denke auch. Was ist, wenn Leute da auf Ideen kommen, wenn die das Format sehen.
Nicht, dass jemand auf den Trichter kommt, dass Rainer Kallmund der deutsche Trump ist und vielleicht Bundeskanzler wird.
Ja.
Das will RTL bestimmt verhindern. Sag jetzt mal ich.
Ja.
Das ist jetzt nur eine Theorie.
RTL oder vielleicht die da oben.
Oder beide zusammen,
oder beide
Hand
zusammen.
In Hand. Wer weiß das schon. Ich habe wirklich alles durchgepflügt und es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige sehr kurze Clips, die teilweise nicht länger als einen Satz gehen. Aber da sagt Rainer Kallmund so geile Sachen wie:
Ich kenne Rechtsanwälte. Wissen wir, was die machen? Die sind zu dämlich, um Taxi zu fahren, weil sie die Straße nicht finden.
Ja, das ist schon mal ein Banger-Zitat.
So, also erstmal zum Konzept. Das ist natürlich sehr ähnlich dem zu The Apprentice mit Donald Trump. Bei Big Boss mussten 12 BewerberInnen gemeinschaftlich unterteilt in zwei Gruppen Aufgaben lösen. Zum Beispiel so Werbekampagnen entwickeln oder Veranstaltungen planen. Und dadurch wollte eben der Big Boss Rainer Kallmund herausfinden, wer von ihnen am ehesten ein Team anführen kann, um ein Unternehmen zu führen. Heißt, 12 Main Character, die alle den Ton angeben wollen, sollten jetzt nun aus einer Gruppe herausstechen, um herauszufinden, wer besonders gut den Ton angeben kann. Und jede Folge hat Kalli dann die Person, die er am schlechtesten fand, einfach rausgeworfen und der oder die Gewinnerin sollte am Ende der Staffel ein Startkapital von 250.000 Euro bekommen für eine Firmengründung.
Hatte der auch einen, so einen Catchphrase, den die Leute rausgeschmissen hat? So, du bist hier gefeuert oder war dann, was weiß man nicht, ne?
Das weiß ich nicht.
Es ist nicht erhalten.
Es ist einfach nicht erhalten. Charakteristisch war es wohl auch wie bei The Apprentice, dass Rainer Kallmund die Kandidatin immer ja so gehörige Einläufe verpasst hat. Mhm. Eigentlich so in der Manier von Donald Trump, aber halt auf Rheinländisch. Da habe ich jetzt doch einen Clip noch gefunden mit einem fitzelchen Ausschnitt, das aber wiederum eigentlich schon fast bearbeitet wurde von Kalkofes Mattscheibe. Davon gibt es nämlich einen Clip, wie Kalkofes Mattscheibe
das parodiert.
Und davor ist ja immer ein Originalclip und den fahre ich mal ab.
Das ist der entscheidende Fehler. Ihr habt Würstchen bestellt, die ihr nachher nicht mehr abverkaufen könnt. Und ihr habt Würstchen bestellt in einer Menge, die der Verkauf, die zwei nicht abwickeln konnten und ihr vier nachher gar nicht mehr dazu beisteuern könntet. Dann seid ihr richtigerweise alle in den Verkauf gegangen. Und dann ist 1, 2, 3, 4 große Verkäufer und du der Leiter, die sagen, jetzt nehme ich mal einfach die armen Säcke, die draußen an der Front marschiert sind.
Also ich kann nicht folgen, muss ich sagen.
Es geht wohl irgendwie um Würstchen und dem platzt irgendwie die Hutschnur, ja. Weil die sich verkalkuliert haben mit diesen Würstchen. Und aber der Kontext ist eben nicht so richtig klar, weil das sind wirklich die einzigen beiden Clips, die man in halbwegs okayer Qualität finden kann. Ansonsten habe ich mein gesamtes Wissen über diese Sendung jetzt über Artikel herausgefunden.
Ich habe es hier mal gerade irgendwie bei Google eingegeben, um vielleicht noch einen Tab aufzustöbern. Und da sehe ich jetzt hier bei Besetzung zum Beispiel Rainer Kallmund, aber auch Leute wie Ruth Moschner, Olli P., Alexandra Bechtel, haben die da irgendwie moderiert? Die waren ja wohl nicht KandidatInnen.
Nee, die waren nicht KandidatInnen. Es gab so Jurys, die wohl gewechselt haben. Wer auch in der Jury war, war wohl Roland Tichy, den man mittlerweile von diesem rechtspopulistischen Nachrichtenmagazin Tichys Einblick kennt. Ja. Der ist Pegida- und AfD-Sympathisant. Mhm. Also interessante Besetzung.
Vielleicht ist es auch deswegen, verschwunden, wegen der zweifelhaften Besetzung.
Ich weiß es nicht so ganz. Auf jeden Fall habe ich versucht, halt Sachen rauszufinden, was in dieser Sendung sonst so passiert ist, abseits von Besetzung, sondern was ist da dramaturgisch passiert. Und das Einzige, was ich noch rausfinden konnte, war über ein Spiegel-Interview mit der Finalistin. Da stand dann nämlich drin, dass im Finale zwei junge Unternehmerinnen standen. Carmen Domen, die 25 Jahre alt war, und Sandra Trögel, die war 23, also zwei Girlbosses, die Unternehmerin werden wollten. Der Spiegel hat es damals wohl aber so ein bisschen anders wahrgenommen. Wie man in diesem alten Interview nachlesen kann, war die allererste Frage des Spiegel an die Finalistin im Jahre 2004. Bei Big Boss sind sie Finalistin. Ein Duell kühler Blondinen mit Krallen. Stand das von Anfang an im Drehbuch?
Oh nee. So.
Ja, aber ich muss glaube ich sagen, ich habe da jetzt nochmal so ein bisschen recherchiert, was so die politische Einstellung von Rainer Kallmund angeht, ob er denn jetzt wirklich in Frage käme für einen deutschen Donald Trump. Und ich glaube, da können wir alle aufatmen und uns beruhigen. Ich habe nämlich eine Szene gefunden, wo Rainer Kallmund bei Markus Lanz zu Gast ist und über Alexander Gauland von der AfD Folgendes zu sagen hat.
Das ist doch schon so offenkundig, was der da politisch mit versucht rauszukitzeln. Da muss ich sagen, Junge, du musst bei uns aus dem Land raus. Du musst direkt abhauen. Wenn ich könnte, würde ich ihm die Briefmarke geben und auf Wiedersehen.
Bäm!
Würde ich die Briefmarke geben
President.
Und auf Wiedersehen. So, das ist mein Statement. Das unterstützen wir natürlich. Auf Alexander Gauland Briefmarke drauf
und
auf Wiedersehen. Du musst das Land verlassen. Also das sind für mich am Ende des Tages doch Big Boss Qualitäten.
Ja.
Das unterstützen wir natürlich.
Kalli übernimmt Deutschland.
Genau, und deshalb könnte jetzt RTL auch mal die alten gefloppten Folgen von Big Boss auf RTL Plus rausrücken, wenn da doch eh keine Gefahr besteht.
Ja.
Da gibt es doch momentan eh nicht so viele andere Sachen zu gucken auf RTL Plus.
Es gibt eine Kochshow, die fasziniert mich ganz besonders, weil hier wird einer entscheidenden Stellschraube im Kochshow-Game gedreht. Es sind Kinder, die kochen. Und zwar richtig. Das Format heißt MasterChef Junior. Ursprünglich aus UK, aus den 90ern, da hieß es Junior MasterChef und die US-amerikanische Version heißt eben MasterChef Junior. Die gibt es seit 2003, ist dort inzwischen schon in der 8. Staffel und es gibt es auch in anderen Ländern, leider nicht in Deutschland, weil ich bin von diesem Konzept so begeistert. Man denkt irgendwie, okay, Kinder, die kochen in der Kochshow, was können das schon für Gerichte sein? Für Grayson, Kandidat der aktuellen Staffel, ist es zum Beispiel sowas.
Hey Grayson.
Hello.
Oh, you've got okra.
Yes, I'm doing pan-seared red snapper, which is something that me and my dad like to fish for.
Nice.
With a peach chutney.
Delicious.
And then I'm gonna do crispy fried okra. And I'm gonna do some pickled okra. Also, I'm crusting the fish with lemon verbena because it adds a floral note to the dish. And I like French culture and I'm representing that because a French botanist discovered lemon
verbena.
Okay.
he adds a little bit of lemon verbena to the codfish, so it gets a little, also es ist wirklich, es ist on a whole new level. Also Ketchupbrot kommt dann nicht auf den Tisch. Und das ist eben so das Mut für diese Kochsendung.
Kleine Tim Raues, die einfach richtig geil kochen.
Es sind kleine Stars, wirklich. Es sind kleine Chefköche, es stimmt wirklich. Das sind Kinder zwischen 8 und 13, die sich da bewerben können.
We got this, guys, come on!
This is a once in a lifetime opportunity and I'm actually following my dream.
Once in a lifetime opportunity. Du bist 11.
Wie kann man so viel Passion haben?
Ich liebe diese Passion von den Kindern. Sie sagt, es ist a once in a lifetime opportunity. Das finde ich so funny mit 11. Aber es ist auch geil, weil die haben da richtig Bock drauf. Die Kinder, die leben das und die lieben Kochen und die können das auch richtig, richtig gut. Und ich liebe auch, dass die so sassy sind und stolz da drauf.
This is epic.
Let's go.
Hi. I've been cooking for 7 years. So since I was about 3 years old, which that's pretty impressive, if I do say so myself.
Die Kinder sind richtig geil drauf und stolz drauf, was sie können, was ich komplett geil finde, weil vollkommen zu Recht. Die ist 10 und die kocht halt seit 7 Jahren, seit sie 3 ist. Und ganz ehrlich, ist das länger als so mancher, der beim perfekten Dinner irgendein so Bruschetta auf eine Schieferplatte legt. Ich habe ein paar Artikel dazu gelesen, wie die Show produziert wird. Und da stand auch, dass die Kinder ermutigt werden, sich ein Accessoire zuzulegen. Mhm. Deshalb siehst du in jeder Staffel, es gibt insgesamt 8, Kinder mit sehr, sehr exzentrischen Outfits. Mit so riesigen Schleifen im Haar. Oder Anzug, Hosenträger, die verrücktesten Hüte und Fedoras, Fliegen, so crazy Haarteile, Blumen auf dem Kopf. Also Hauptsache Signature-Look. Und die Staffel beginnt eben immer damit, dass sie aus US-weiten Riesencastings, aus Tausenden von Kindern, die alle KöchInnen werden wollen, treffen sie schon mal so eine Vorauswahl. Und in dieser Staffel lief es so, dass sie dann aus den besten 50 nochmal so ein Open-Air-Casting gemacht haben. Und dann geht's in die Top 16, die dann in die Competition einziehen. In die Masterchef Kitchen, wo es um $100,000 geht. Shit is real.
Krank.
Nee, die Kinder müssen auf jeden Fall im Laufe der Staffeln durch verschiedene Tests und Aufgaben müssen zeigen, dass sie bestimmte Kochtechniken und so Stile drauf haben, Gerichte perfekt nachkochen können, ein Steak exakt perfekt braten können. Manchmal gibt es so Team-Challenges, es gibt viele Meltdowns, auch direkt sagen, es wird viel geheult. Und es sind auch oft richtig heftige Sachen dabei. Also da haben die irgendwie auf einmal so lebende Aale und Krustentiere und Ekelzeugs. Und die haben keine Berührungsängste mit Zutaten oder mit Tieren und rohen Materialien. Das finde ich wirklich absurd, was die halt für Skills haben. Die Jury bewertet dann eben diese Gerichte nach Geschmack, nach Aussehen, nach Technik. Es werden immer die schlechtesten Gerichte nominiert und auch wirklich kritisiert. Und ein Kind fliegt dann immer pro Folge raus. Und im Finale gibt es dann eben so ein Cook-Off aus mehreren Gängen. Und die Gerichte sind, wie gesagt, krank und natürlich viel zu advanced für 10-Jährige oder auch 13-Jährige, auch was die Zutaten angeht. Und hier musste ich so lachen bei dem Rezept.
I'm gonna make a shrimp scampi with pasta. I need chili paste,
so look.
And I'm going to flambe the shrimp scampi with gin.
Woher kennt dieses Kind diese Begriffe, ganz ehrlich? Ja, ich habe ja mein gesamtes Survival-Wissen ausschließlich aus dem Fernsehen, aber natürlich auch ja die Camping-Sendung, die mich ja auf das Ganze heute vorbereitet hat, nämlich das Dschungelcamp, die legendäre 5. Staffel und um die soll es jetzt auch in meinem Tab näher gehen, damals noch moderiert von dem Duo Sonja Zietlow und Dirk Bach.
Darf ich dich direkt mal fragen, wer war dabei, dass ich ja grob einschätzen kann, in welchem Umfeld, in welchem Vibe wir uns da jetzt bewegen?
Kann ich dir direkt sagen, also Wedding-Planer Franck.
Ach, den liebe ich ja.
Eva Jakob von den Jakobs Sisters.
Auch gut.
Gitta Sachs, an die ich mich nicht mehr so richtig erinnern konnte.
Ja.
Sarah Knappig.
Mhm.
Rainer Langhans.
Stimmt.
Mathieu Carrière. Indira Weiss.
Ja.
Jay Kahn.
Oh, es ist die Staffel mit Indira und Jay.
Ja. Pass auf, und darum geht es jetzt nämlich auch gleich um den großen Skandal. Mhm. Thomas Rupprath war noch dabei und Kathi Karrenbau und Per Kussmark.
Das ist ja ein relativ großes Aufgebot, so Star-Aufgebot.
Da merkt man, dass da noch richtige Stars wie Rainer Langhans
da musste man noch nicht so Leute casten extra in so Love Island und so.
Richtig.
Da hat man auch die erste Riege so
genau
mitgenommen.
Und was das Interessante an dieser Staffel ist, ist eben, dass da viele heute gelernte Mechanismen, die auch wiederkehrend sind in dieser Sendung, aber auch in anderen Reality-TV-Formaten, da so das erste Mal ich weiß nicht, wie doll geplant, aber mehr oder weniger aus Versehen passiert sind, die quasi so einen Grundstein gelegt haben, wenn man das jetzt mal so historisch betrachten will, dieses komische Genre Reality-Fernsehen, die es so noch nicht gab und die auch das ganze Image der Sendung und das Genre Reality-TV nachhaltig verändert und geprägt haben. Vielleicht nochmal kurz zur Historie des Formats, wie das vor dieser Staffel so wahrgenommen wurde. Da habe ich natürlich auch nochmal so ein bisschen rumgeklickt in alten Kritiken und alten Besprechungen zu diesem Format. Gerade die erste Staffel war ein extremer Skandal und hat extrem polarisiert, obwohl es zwischenzeitlich fast 8 Millionen ZuschauerInnen täglich verfolgt haben. Aber da stand in diesen Zeitungen und Artikeln so Begriffe wie Ekel-TV.
Da wurde noch richtig diskutiert darüber, ob man sowas machen kann.
Ob man
kann,
das darf. TV-Laborratten wurden da diese Leute bezeichnet. Im Spiegelartikel habe ich gelesen, das Guantanamo Bay des deutschen Spaßfernsehens. Damals war das eben überhaupt, dass das gemacht wurde, weil die Leute noch gar nicht wussten, was passiert, wenn man da reingeht. Da waren ja noch so Größen wie Costa Cordalis, die eigentlich in einem mehr oder weniger normalen Showbusiness funktioniert haben und da mussten die dann plötzlich halt so Ekelgetier essen. Ja. Das war halt kompletter Wahnsinn. Für 2004 Verhältnisse. Sämtliche MedienwissenschaftlerInnen standen irgendwie auf der Matte, die Kirche stand auf der Matte. Das wurde auf Menschenwürde geprüft, auf Jugendschutz, ob das Format jugendgefährdend ist. Also das wurde so, so krass besprochen. Und RTL hat das Format wirklich gemolken wie eine Kuh, so viel wie es ging. Die haben 2004 sogar noch den gesamten Cast genommen und eine gemeinsame Single aufnehmen lassen. Die habe ich natürlich auch nochmal rausgesucht. Da kann ich nochmal zeigen, wie der Song geklungen hat.
Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Dieser Dschungel ist die Hölle. Ich bin ein Star.
Ich erinnere mich gerade wieder daran.
Hast du das auch irgendwo im Hinterkopf abgespielt? Hattest du die Single?
Nee, hatte ich nicht.
Weil ich hatte die. Das war mein Jam als Kind. Natürlich, ich war Fernsehkind. Ich habe sowas geliebt. Irgendwie so ein Scheiß. Also rund um diese Staffel sind irgendwie Sachen passiert, die es danach dann so nicht mehr gab. Und tatsächlich änderte sich auch so ein bisschen nach der ersten Staffel schon die Diskussion, nachdem das eben so ein krasser Erfolg war. Aber eben erst mit besagter 5. Staffel wurde das Format dann eigentlich zu dem, was es heute ist, da wurde es dann so zu so einem Feuilleton-Liebling, dass dann selbst dann so intellektuelle Leute gesagt haben, ja, so ein bisschen toll ist es natürlich schon und das hat ja schon irgendwie, ist ja handwerklich gut gemacht, das Fernsehen.
Da hat man tatsächlich einen philosophischen Sinn darin gesehen.
Genau, und da sieht man ja Dynamiken und so weiter und so fort. Und wie gesagt, viele von den heute bekannten Dynamiken wurden hier in dieser 5. Staffel dann das erste Mal abgespielt. Zum Beispiel das Phänomen, dass von Anfang an immer wieder die gleiche Person in die Dschungelprüfung gewählt wird, vorzugsweise junge Frauen mit Model-Vergangenheit. Das ist zum ersten Mal in der 5. Staffel passiert. Das war in diesem Fall Sarah Knappig, die sofort das Image der Zicke hatte und dann vom Publikum immer in die gleichen Prüfungen gewählt wurde, die sie stets abgelehnt hat oder nicht geschafft hat und dann natürlich als die weinerliche, doofe Frau irgendwie abgestempelt wurde, die nicht stark genug ist und kein Teamgeist hat und zu selbstbezogen ist. Sie hat tatsächlich in dieser Staffel den damaligen Weltrekord gebrochen. Ist natürlich ein Format, was in sämtlichen Ländern produziert wird. Und sie hat den Weltrekord gebrochen.
Meiste Dschungelprüfung
hintereinander.
Oh nein, die Arme.
Ich glaube, das wurde danach dann tatsächlich wieder mal gebrochen von irgendwelchen anderen, Larissa Marold oder so. Es war quasi das erste Mal so diese Dynamik von, okay, irgendwie ist das gerade super unfair, wie da jemand immer wieder reingewählt wird. Ikonisches Zitat von ihr aus dieser Staffel, was ich jetzt auch nochmal gesehen habe beim Durchskippen. Das war die schlimmste Dschungelprüfung ever, auch von allen, die noch kommen werden. Parallel zu dieser Storyline in diesem Dschungelcamp der Sarah Knappig gab es eine andere mit den CamperInnen Indira Weiss und Jay Khan. Hast du gerade schon angeschnitten, da kannst du dich auch noch erinnern. Was haben die nämlich gemacht?
Die haben geflirtet.
Die haben da so eine romantische Beziehung angefangen, vor aller Augen. Sie hatten bis dato ein gutes Image bei der Zuschauerschaft, haben da eben eine vermeintlich normale romantische Beziehung angefangen und aber auch dann da immer diese Unschuldigkeit betont, hier mit solchen Sätzen zum Beispiel.
Wenn wir uns küssen, dann will ich nicht, dass es jemand sieht.
Wenn wir uns küssen, dann will ich nicht, dass das jemand sieht. Also die haben sich hinter so Bäumen versteckt zum Küssen, weil es natürlich, das ist ja was ganz Intimes und wir wissen ja, wir sind im Fernsehen und da müssen wir das natürlich verbergen. Dann gab es aber eine andere Situation, ein paar Tage später, da haben sie sich recht offensichtlich vor der Kamera zum Knutschen verabredet, obwohl sie ja immer gesagt haben, das müssen wir versteckt machen. Gab es einen Moment,
der die beiden verraten hat. Und zwar hat beim Knutschen Jay Khan einen folgenschweren Fehler gemacht. Er hat, während er sich die Zunge mit Indira Weiss in den Hals gesteckt hat, einen direkten Blick in die Kamera gemacht. Er hat quasi gesucht, werden wir jetzt auch wirklich gerade gut gefilmt? Und hat beim Knutschen, nachdem sie einen riesen Bohai darum gemacht haben, dass das natürlich nicht in die Öffentlichkeit soll oder wie auch immer, haben sie in die Kamera geguckt, was sie natürlich aber nicht mitbekommen haben.
Nee, der hat dass, nur noch mal geguckt, dass auch keiner guckt.
Ja, genau.
Das hat er gemacht.
Das hat er gemacht. Sie haben natürlich nicht mitbekommen, weil das wirklich nur so eine Millisekunde war, wie doll das von RTL in der Sendung ausgeschlachtet wurde, dass natürlich alle mitbekommen haben, irgendwas ist da im Busch, das ist wohl irgendwie gefaked. Und sie dachten natürlich im Camp, weil sie ja die Außenwahrnehmung nicht mitbekommen, dass ihre Geschichte weiterläuft.
Und heute
während
denkt
halt
man
alle
so,
wussten,
ja, na klar, faken das alle und überlegen sich das vorher und so. Aber damals war das eben halt neu, dass sowas, also dass so Romanzen gefaked waren.
Es genau, war es gab
wie
ja noch kein Temptations
nur,
Island
und sowas. Wie können die uns nur was vorspielen?
Richtig, genau. Ja, stimmt, das war wirklich so ein bisschen das schon. Ja. Die gehen da ins Fernsehen, ins Reality-Fernsehen, dann tun die nur so, als hätten die was.
Wie können die nur
wie können
so
die so
tun?
Also es war Drama, Drama, Drama. Und das Ganze wurde noch spiciger, nachdem die ohnehin schon mit dem schlechten Ruf im Camp sitzende Sarah Knappig die Mitcamperin mit Folgendem konfrontiert hat.
Ich sag jetzt einfach mal die Wahrheit. Der Jay war vor der ganzen Show bei mir zu Hause und hat mir vorgeschlagen, wie Katie Price und Peter Andrew eine Liebesgeschichte zu spielen.
Bullshit! Du bist eine elende Lügnerin.
Gab es so ein Treffen, gab es so ein Vorgespräch? Hast du zu ihr vorgeschlagen, hier eine Liebesgeschichte zu inszenieren?
Absolut nein.
Absolut nein. Und das ist natürlich
ein
Hammer.
Eine elende Lügnerin.
Eine elende Lügnerin. Sie hat es im Prinzip bestätigt, dass diese ganze Romanze gespielt ist. Und nicht nur das, sondern dass Jay Khan diese Geschichte ursprünglich mit ihr spielen wollte. Mhm.
Und man erfährt anscheinend, dass das schon ein internationales Thema war in der US-Staffel und dass sie das jetzt so importieren wollten nach Deutschland.
Genau, das ist im Prinzip die Idee von Jay Khan wohl gewesen und er behauptet jetzt eben, das sei kompletter Bullshit, weil natürlich
Bullshit.
Er diese Liebesgeschichte auch den MitcamperInnen vorgespielt hat, jetzt aber natürlich nicht weiß, dass alle vom Fernseher bereits wissen, dass das gespielt ist und dass er jetzt als Lügner enttarnt wird und eben seine gesamten MitcamperInnen gegen Sarah Knappig aufhetzt, was natürlich die ganze Situation komplett um eine 360-Grad-Wendung dreht.
Hat er sich klassisch verstrickt, ne?
Da hat er sich klassisch verstrickt und sagt eben in der Situation 100% nein, es gab kein Treffen. In einem Interview 4 Jahre später hat sich das Ganze dann allerdings so angehört.
Fakt ist, ich war bei ihr zu Hause?
Absolut nein! Du bist ein ganz kranker Mensch.
Jay, du hast eine Hollywood-Rolle verdient.
Du bist schwer krank.
Fakt ist, im Flachs habe ich das Thema angeschnitten. Dazu stehe ich.
Sie ist die Lügnerin.
Moment, Fakt ist, im Flachs habe ich das Thema geschnitten. Was,
ein geiler Satz.
Was heißt das?
Also er hat es gesagt, aber er sagt hinterher, das war ein Spaß.
Okay.
Also er hat es aus Spaß irgendwie angeschnitten, aber auch nicht richtig.
Bei ihr zu Hause.
Bei ihr zu Hause. Also die Geschichte stimmt hinten und vorne nicht. Fakt ist, um Jay Khan nochmal zu zitieren, dass im Camp eben nun keiner weiß, was der Zuschauer zu Hause bereits weiß und sich nun eine Verschwörung gegen die Camperin Sarah Knappig zusammenbrodelt, weil sämtliche MitcamperInnen sie so doll verachten und hassen, dass sie sich mit Jay Khan und Indira Weiss solidarisieren, fälschlicherweise.
Alle denken, Sarah lügt in
Richtig.
Dieser Geschichte. Der Zuschauer weiß aber, Jay lügt, obviously, wegen
genau.
diesem Kamerablick unter anderem. Und weil allen klar wird, ah ja, okay, das macht Sinn, dass er das da vorher geplant hat. Und im Camp sind alle gegen Sarah, zu Hause aber alle gegen Jay und keiner weiß es.
Ja, Kathi Karrenbauer war auf 180, Mathieu Carrière hat es komplett verloren. Die haben sich da wirklich zusammengeschlossen und dann vor ihr gekniet und sie gebeten, dass sie das Camp verlässt. Das ist auch wirklich eine eindrucksvolle Szene.
Das kenne ich.
Du bist sehr gefährlich. Unser Problem bist du. Geh weg, bitte, 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 verlass uns, Sarah, bitte.
Bitte, bitte, bitte verlass es. Also Mathieu Carrière kniet vor ihr und bittet sie, dieses Camp zu verlassen.
Ich finde es so geil, dass so Leute wie Mathieu Carrière und Kathi Karrenbauer
so eine moralische Instanz
zwei Wochen dort in dieses Camp eingesperrt sind und irgendwann sich mit sowas beschäftigen müssen, weil die haben nichts anderes. Die müssen sich mit sowas auseinandersetzen und dann so Seiten ergreifen.
Ja, und das hat halt eben eine komplette Eigendynamik angenommen, weil sich dieses komplette Camp außer einem ebenso zusammengeschlossen hat. Per Kussmark war der Einzige, der sich mit Sarah Knappig solidarisiert hat und darunter auch sichtlich gelitten hat. Also der hat dann auch geweint, weil die ganze Gruppe sich eben gegen diese beiden eben verschwört hat. Dann haben sich Kathi Karrenbauer und Mathieu Carrière und Jay Kahn und die anderen gedacht, sie setzen jetzt dem Ganzen noch einen drauf.
Per Kussmark ist, glaube ich, recht sensibel. Das hat man auch bei Adam sucht Eva gemerkt.
Jedenfalls hat sich diese Gruppe dann zusammengetan und den Sender vor ein Ultimatum gestellt. Die sind ins Dschungeltelefon gegangen, die höchste Instanz, die es da in dieser Sendung gibt, und haben Folgendes zum Sender gesagt.
Entweder Sarah bleibt im Camp und wir kommen nicht wieder ins Camp oder umgekehrt.
Boom. Oh, dieses ganze Drama und einfach nur, weil da eine angeblich irgendeine Geschichte erzählt hat.
Also sowas hat man wirklich bis dato noch gar nicht gesehen. So eine Gruppenverschwörung live im Fernsehen, die sich da zusammengemorpht hat gegen eine einzelne Person und eben den Sender erpresst. Entweder geht Sarah oder fünf andere Camper auf einmal, womit dem Sender natürlich von jetzt auf gleich Inhalt fehlen würde für die restlichen Tage.
Wochenlang auch Entscheidungen und sowas alles wegfallen würde.
Ja, und auch Werbeeinnahmen.
Tagelang meine ich. Also, aber was machst du da als RTL jetzt?
Genau, also sie haben sich nicht eingemischt. Mhm. Die Gruppe hat es tatsächlich geschafft, dass Sarah Knappig das Camp freiwillig verlassen hat und gesagt hat, sie hält dem Druck nicht stand.
Klassisch rausgemobbt
und Per Kussmark ist drin geblieben. Der Einzige, der sich solidarisiert hat mit ihr, diesem Drama irgendwie standgehalten hat. Und er hat dann noch so Tage abgesessen mit diesem Mob, der jetzt irgendwie der jetzt irgendwie gegen ihn war. Das war nun eben halt sehr gut gemachtes Fernsehen, was dann auch die einstigen KritikerInnen einsehen mussten, dass dieses Format nun super, super unterhaltsam ist. Natürlich auch ein bisschen moralisch verwerflich und weird.
Sartre-esque.
Es war Sartre-esque. Ja. Und der Spiegel hat tatsächlich dann damals geschrieben, vom Casting der nun ja Stars über die Musikauswahl und den Schnitt bis hin zur Moderation hat RTL, das muss man anerkennen, nichts weniger als eine saugute Unterhaltungssendung hingelegt. Also dann waren sie plötzlich ganz kleinlaut. Und tatsächlich hatte man ja dann auch das Gefühl, dadurch, dass Per Kussmark eben gesiegt hat und der Dschungelkönig wurde und alle hinter sich gelassen hat, dass dann ja doch am Ende irgendwie so das Gute siegt und für die Wahrheit. Und das ist natürlich so ein bisschen die Magie, die dieses Format dann auch ausmacht. Und von da an änderte sich dieses Image der Sendung eben rasant und wurde vom einstigen Ekel-TV zum Feuilletons-Liebling. So sehr, dass es im Jahr darauf für die 6. Staffel sogar eine Nominierung für diesen renommierten Fernsehpreis, den Grimme-Preis, gab, was ja so der Schlaumeier unter den Fernsehpreisen ist, was wieder extrem polarisierte und damals auch bei Markus Lanz legendär debattiert wurde, zusammen mit Per Kussmark, dem Gewinner der Staffel von 2011. Matthias Matusek war damals zu Gast, der damals noch nicht auf Pegida-Bierkästen irgendwie rumstand, Karl Dall und die Schauspielerin Katrin Sass. Und die hat über den Fakt, dass jetzt das Dschungelcamp Grimme nominiert ist, ja, so ein bisschen die Kontrolle verloren.
Ist das dieser legendäre Talkshow-Ausraster?
Ja, ich zeig's
was
dir.
Was diese Staffel für Kreise gezogen hat.
Unfug ist das alles. Wir müssen nicht über Dschungel reden. Wir müssen Frau nicht darüber reden.
Nee, denken da rede Sie an Ihr Herz. Denken Sie an Ihr Herz. Ich mache mir Sorgen um Ihre Gesundheit.
Das ist unglaublich, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ich will mit erhobenen Hauptes raus. Ich fresse Schwänze, aber mit erhobenen Hauptes.
Nein. Diese ganze Situation ist so messy. Und Karl Dall steht in der Zwischenzeit auf.
Markus Lanz ist irgendwie übergriffig und sagt, ihr Herz, Per Kussmark guckt nur in die Gegend. Ja, es ist eine Wahnsinnssituation.
Es ist eine Wahnsinnssituation und ich finde es absurd, was diese eine Staffel für eine Kraft hatte, dieses ganze Image und diese ganze Diskussion auszulösen. Ja, dass es so ein Wendepunkt in der Geschichte des Reality-Fernsehens allgemein war.
Also es geht um eine Kreuzfahrt. Offiziell heißt sie Ultimate World Cruise. Die epischste Kreuzfahrt, die jemals in See gestochen ist.
Aha.
Und diese Ultimate World Cruise ist im Dezember schon gestartet und eben seitdem unterwegs, 9 Monate insgesamt. Und irgendwie hat das Ganze natürlich sowas Faszinierendes an sich, dann so reiche Leute zu beobachten, wie sie 9 Monate auf diesem Schiff verbringen. Und das hat sich das Internet auch gedacht und hat jetzt diese ganz normalen, also natürlich privilegierten, aber ganz normalen PassagierInnen genommen und die so zu Charaktern gemacht und aufgebaut wie in so einer Reality-Soap. Also aha. TikTok hat quasi sich auf die gestürzt, als wäre das so eine Art Reality-Serie. Es ist so ein bisschen wie Big Brother in Reich. Also diese ganzen reichen Leute ziehen in diesen schwimmenden Blechkasten für 9 Monate.
Streamen, echte Leute.
Echte Leute streamen, viele InfluencerInnen an Bord. Die streamen live aus ihren Kabinen. Und die Leute auf TikTok sind irgendwie, haben die sich da draufgestürzt und dann so ganze Character-Arcs gesponnen und irgendwie gesagt, oh, jetzt trifft gleich die von Deck 3, die kenne ich doch schon aus dem Reel, die treffen sich bestimmt gleich mit Abigail aus blablabla beim Abendessen.
Weil das so gut dokumentiert war, haben die Möglichkeit gehabt, fiktionale Geschichten sich da drumherum auszudenken und das zusammen.
Gar nicht so unbedingt fiktional, die waren einfach obsessed mit dem Everyday-Life dieser PassagierInnen an Bord, als wäre es halt einfach eine Reality-Show, wo du jeden Tag guckst, ach, was passiert denn? Mhm. Ach, jetzt putzt sich die gerade die Zähne und heute landen sie irgendwie Zwischenstopp in Kapstadt. Also so einfach. Ach,
aber es ist doch auch ein Aufwand, überhaupt rauszufinden und zu recherchieren, wer ist da auf dem Boot und bis man die mal alle zusammengesucht hat und denen allen folgen kann, das dauert doch seine Zeit, oder?
Es dauert.
Hat ja auch 9 Monate Zeit.
Es dauert, aber es ging sehr schnell. Also schon in den ersten Wochen ging es komplett ab.
Natürlich auch, ne, wenn da alle mithelfen.
Es gab halt diesen Hashtag Ultimate World Cruise beziehungsweise Cruise Talk und dort haben halt diese ganzen Leute alle gepostet und da konntest du halt beobachten, wie die TikTok-FollowerInnen-Zahl von diesen Leuten einfach abgegangen sind, irgendwie von 0 auf über 100.000 angestiegen von heute auf morgen. Also die Passagiere sind die Charaktere und die Updates sind die Handlung und wo die eigentlich da rumfahren und so, ist ein kompletter Hintergrund, wenn alle erhoffen sich halt irgendwie Drama an Bord. Also da sitzen wirklich Redaktionen zusammen und kuratieren die besten Social-Media-Accounts der echten Personen, die da einfach Urlaub machen auf diesem Kreuzfahrtschiff, als wäre es eben eine Reality-Show. Wem musst du jetzt folgen, um dann die besten Updates zu bekommen?
If not the world, by storm. As passengers document the first 2 weeks of this 274-day journey in a reality-TV, tongue-in-cheek kind of way.
Hello, MTV, and welcome to my crib. Come on in.
Hey, guys, come with me for a sea day of my life.
Which is already generated massive interest. Some 100 million views on the hashtag Ultimate World Cruise, as inquiring minds want to know, is this an aquatic soap opera or what?
I would be shocked if someone didn't get impulsively married at some point.
Put cameras on that ship right now. Bravo, where are you? I need eyes.
I've made it my mission for the next 9 months to follow every single person who was on this 9-month cruise.
Also, the obsession is real. Und ich kann mir vorstellen, ja klar, dass du irgendwie Bock hast auf jeden Tag so eine Aktualität aus dem Leben von anderen Leuten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einen das irgendwie anfixt.
Ja klar, das kennt man ja auch von so ähnlichen Formaten. Ich finde jetzt nur interessant, dass da eben keine Redaktion im Hintergrund sitzt, die da irgendwelche Fäden zieht, dass da kein Budget reingepumpt wird von irgendwelchen Sendern.
Das Internet regelt komplett alleine.
Komplett alleine?
Ja.
Also die sind da einfach auf dem Schiff und filmen sich gegenseitig und dann kann man da gucken, wer welches Verhältnis zu wem hat, was da passiert und kann spekulieren. Heiratet jemand, kommt jemand zusammen, streitet sich jemand, gibt's Drama, was passiert? Ist sehr interessant.
Absolut. Und es gibt halt so natürlich auch die verschiedensten Charaktere dort jetzt an Bord. Du hast halt so einige Influencerinnen, die sofort wittern, okay, hier ist meine Time to shine und richtig groß zu werden. Man kann der ganzen Crew folgen, zum Beispiel auf TikTok. Und jetzt kommt's, es gibt eben jetzt noch Accounts, die auf einer Meta-Ebene darüber berichten, was auf dem Kreuzfahrtschiff abgeht. Also wer sich jetzt nicht die Mühe machen will, jedem einzelnen Account zu folgen, kann sich auch Recaps angucken.
Aber von Leuten, die nicht auf dem Schiff
sind. Von Leuten,
sind.
Die nicht, die irgendwo ganz anders sind. Mhm. Zum Beispiel von der Influencerin @livingmybethlife. Die hat diese Kreuzfahrt in eine TikTok-Reality-Show verwandelt, die sie Ship Happens nennt. Zum Beispiel so klingt das dann.
I want to take some credit for this. We did this, guys. I feel like we did this. So yesterday was Army's birthday, so happy birthday, Army. And we saw all of the cast of Ship Happens coming together to do us like a little quiz show segment. And we are here for it. Like the fact that they know now what's happening on TikTok and that we have turned this into the soap opera on the seas.
Yeah. Das ist doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Sie haben sich dann über diesen TikTok-Trend kennengelernt, weil sie voneinander erfahren und überhaupt sich erst kennenlernen. Und dann machen die ein Gruppenfoto und die freuen
und
sich dann darüber. Und
realisieren irgendwann, ich bin Teil von irgendeiner weirden TikTok-Soap, die
irgendjemand
kreiert hat.
Wie komisch ist das? So, ohne das zu wollen, ohne dass ich weiß, ich gehe in eine Reality-Sendung und da passiert dann dieses, das und jenes. Danach kennen mich Leute. Sondern du postest dich einfach im Internet, bist irgendein komischer, irgendein Rich Kid, irgendein reicher Boomer, reiche Gen Z-Leute alle auf einem Schiff, plötzlich fangen an, Leute deinen Alltag zu rezipieren. Das ist doch super absurd.
Ein komplett abgedrehter Story-Arc ist auch der des TikTokers Mark Sebastian. Das ist ein super erfolgreicher TikToker. Der ist viral gegangen mit diesem Video.
Someone is going overboard. I want to watch. Bravo, where are you? I need eyes. We're witnessing Fyre Festival, Alabama Rush, and no one is rushing there.
Also, Mark will Drama. Und framed es irgendwie als die größte Opportunity für Drama und Gossip, die Television je gesehen hat. Und das hatte irgendwie 7 Millionen Views, dieses Video. Und hat sich dann sponsern lassen, um bei der Antarktis-Etappe dabei zu sein von der Cruise.
Mark ist mein Mann. Der will da
I wanna see, I wanna drama, I wanna... Also, und er hat sich dann wirklich sponsern lassen von einem Verlag. Von Atria Book.
Nein.
In dem er, pass auf, den versprochen hat, an Bord einen Buchclub zu gründen und live zu streamen. Auf TikTok als Werbung für diesen Verlag.
Schlau.
Ja. Geiles Zitat aus einem Artikel, aus einem Times-Artikel, den ich gelesen habe. Sebastian provided honest and transparent updates about everything he was experiencing, making him the enemy of the boomers on Facebook, on and off the ship. Also, er hat es ja irgendwie geschafft, da hinzukommen mit seinem...
Ich will jetzt Drama, ich will da jetzt jemand über Bord werfen.
Und hat sich halt einfach mit den... Und die Boomer waren anscheinend abgefuckt. Und jetzt gibt es wiederum ein TikTok, wo er mit den Boomern abrechnet, wo ich auch sehr lachen musste.
Next one says, if he really is there to cause drama, he needs to be escorted off. No one needs that on a ship. Honk shoe, what a bore. 2 out of 10 and your dog's ugly. Next is...
Das ist auch so absurd. Draußen ist Antarktis.
Er sitzt jetzt mitten auf dem Schiff, was er vorher nur auf Social Media gesehen hat. Er hat es wirklich geschafft, auf dieses fucking Schiff sich zu setzen.
Die Leute fucken sich ab, dass er da ist.
Würde ich auch ehrlicherweise, weil du weißt genau, okay, das ist jetzt, da springt jetzt jemand auf den Hype mit auf, aber irgendwie ahne ich auch seine Haltung.
Ja, es gibt halt auf dem Schiff wirklich kein Drama, außer dieses Metadrama, was er selber mitproduziert im Prinzip.
Er ist jetzt da, um daraus Content zu machen, richtig?
Genau, das sind halt TikTokerInnen und Nicht-TikTokerInnen an Bord. Die Boomer-Generation anscheinend rottet sich in privaten Facebook-Gruppen zusammen und lästert über die TikTokerInnen. Weil sie auch abgefuckt sind, dass ständig irgendwer ein Reels dreht und postet und so. Und sie wollen gar nicht Teil davon sein, sie wollen auch nicht gefilmt werden. Dann gab es auch noch einen Absatz in dem Artikel, wo dieser Influencer Mark Sebastian droppt, dass er, glaube ich, beim Frühstück irgendwie einmal zu laut Titanic gesagt hat.
Oh,
und, das ist natürlich... Ja, das war die Reaktion. Also er war nicht der beliebteste Passagier an Bord.
Und zwar handelt es sich um eine Fernsehsendung aus dem Jahr 2014 vom US-Sender Fox. 8 Episoden, nach nur 4 Folgen bereits eingestellt, aber saugeil und in kompletter Länge auf YouTube anguckbar. Die Sendung heißt I Wanna Marry Harry und hat folgendes Konzept. Yes. Pass auf. 12 US-amerikanische junge Frauen wird erzählt, dass sie bei einer normalen Dating-Show stattfinden, wie zum Beispiel beim Bachelor. Sie wissen aber nicht, wen sie daten sollen. Sie wissen nur, es ist eine prominente Person. Quasi ein richtiger Fang. So, die nehmen teil und dann kommt eine Person ins Spiel, die so tut, als sei sie Prinz Harry, aber tatsächlich ein Double ist.
What they don't know, it's a prince.
Richtig. Sie denken dann eben, dass sie den echten Prinz Harry daten dürfen, dabei ist es eigentlich nur ein Double und sie merken es nicht.
Ich habe das mal gelesen und habe mir gedacht, wie zur Hölle hat das funktioniert?
Das erzähle ich dir gleich, wie schon erstmal ein Trailer rein.
12 American girls searching for love have moved into an English castle to meet an ordinary guy who is pretending to be a prince. Welcome to the fairy tale.
Wow, beautiful.
Ja, also du hast ihn jetzt gerade gesehen. Findest du, der sieht aus, also würdest du darauf reinfallen, auf das Double?
Ich würde auf das Double reinfallen, vielleicht von ganz weit weg. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch im Prinzip das Konzept der Sendung war.
Richtig. Zunächst vor allem. Also es ist alles wie beim Bachelor, ne? Es gibt Dates am Strand, Helikopterflüge, Poolpartys, Übernachtungsdates. Und die 12 Kandidatinnen bemerken einfach nicht, dass es nicht der echte Prinz Harry ist, sondern Schauspieler Matthew Hicks. Und sie werden dabei einfach auch
Moment,
gemein...
Moment, wie? Die merken das beim Übernachtungsdate nicht, dass sie nicht mit Prinz Harry im Bett liegen?
Nein. Also es ist, sie haben es auch ein bisschen geschickt angestellt und die werden einfach gemein manipuliert, muss man sagen. Zum Beispiel wissen sie ja vor dem Drehstart gar nicht, welchen Promi sie daten, weshalb sie ihn vorher nicht googeln können. Das ist natürlich ein gemeiner Trick, damit man da sich nicht gut vorbereiten kann. Dann ist das erste Aufeinandertreffen bei einem Maskenball. Also das wird dann quasi so themed, das kennt man ja auch vom Bachelor, dass man so abends themed und so. Ja. Alle haben Masken auf und dann sieht man den nicht und dann wird quasi erstmal so die Vertrauensbasis aufgebaut, die dann später quasi schon so stark ist, dass sie das gar nicht hinterfragen. Wirklich.
Sie durften während der Drehzeit kein Social Media nutzen, keine Menschen sehen, auch nicht mal die, die ihnen das Essen bringen. Also sie waren nur unter sich, kein Kontakt mit der Außenwelt. Sie haben das wirklich perfekt inszeniert. Sie sind in einem großen Schloss, wo überall so gefotoshoppte Familienbilder stehen, mit dem Double irgendwie neben Prinz William reingeshoppt und so. Sie haben Paparazzi engagiert, die, wenn sie dann auf Dates nach draußen gehen, dass sie dann von Paparazzi verfolgt werden oder von Fans, die Fotos machen wollen. Also es ist quasi alles diese große Inszenierung. Es gibt Security, die irgendwie in Dating-Situationen reinrennen und sagen, du musst jetzt sofort weg, weil hier ist irgendwie eine Gefahrenstelle und so. Also es ist wirklich perfekt inszeniert.
Und es geht schon auch um große Liebe und nicht darum, diese 10 Frauen zu demütigen, dass sie zu dumm sind, das nicht zu merken.
Ja klar, also ja. Prinz Harry, also das Double sagt dann auch so, es geht natürlich darum, die wahre Liebe zu finden. Also er gaukelt denen das quasi nur vor, damit, wenn er das dann am Ende revealed, sie ihn trotzdem mögen, um quasi den wahre Liebe-Test zu machen. Ob das jetzt nur an dem Prinz-Status hängt oder ob sie ihn als Menschen mögen.
Aber das macht natürlich Sinn, weil es geht die ganze Zeit ja um die echte gar nicht Liebe. Darum, dass er der Prinz ist.
Genau, es geht quasi, also er gaukelt denen das nur vor.
Es geht um den Menschen hinter dem Menschen hinter Prinz Harry.
Also auf jeden Fall eine ehrenwerte Sache, die Produktionsfirma sich da ausgedacht hat, glaube ich. Und dieser ganze Aufwand wird betrieben und wirklich in Perfektion. Man bekommt den Eindruck, man braucht es eigentlich gar nicht, weil schon die einfachsten Tricks reichen, um diese US-amerikanischen Frauen da eben reinzulegen.
I noticed a British accent and I'm like, oh my God, I'm thinking like, this guy could be Prince Harry and what am I doing here?
Also der britische Akzent hat bereits gereicht.
Man sieht mit der Maske eher ein bisschen aus wie Prinz William.
Wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, I don't know, vielleicht würde ich auch drauf reinfallen.
Er hat halt einen British Accent und rote Haare, let's go.
Ja, das mit den roten Haaren ist ja schon der erste Hoax, weil er ist eigentlich blond und hat sich extra die Haare rot gefärbt für die Sendung. Während dem ganzen Szenarien sagen sie erst recht spät den Namen Prinz Harry, sondern er schlawenzelt die ganze Zeit bei den Dates so drumherum. Macht so einen auf Mysterious Guy, sagt so, wie wollt ihr mich denn nennen? Und dann sagen die so, ah, Prince Charming. Und dann lässt er das so im Raum stehen. Also er sagt nie seinen Namen. Erst als dann die Kandidatin bei den Dates anfangen, recht intime Fragen zu stellen und auf so Familienverhältnisse und so, kommt dann irgendwann der Butler rein und sagt, wir bitten die Privatsphäre von Prinz Harry zu respektieren. Und dann halten die sich auch total zurück. Also immer wenn so eine Gefahr im Raum steht, dass sie ihn erkennen können, haben sie natürlich die easieste Ausrede mit, bitte, diese Grenze darf nicht überbrochen werden, das ist hier immer noch der Prinz. So, und dann gibt's da eben die unangenehmsten Dating-Situationen, die so bei normalen Dating-Shows ja schon unangenehm sind, nur halt jetzt eben mit diesem Prince Harry-Double. Und zum Beispiel gibt's dann da die eine Aufgabe, wo alle Kandidatinnen sich einen Special-Trick ausdenken müssen, also irgendwas vorführen müssen, so ähnlich wie bei Take Me Out, auch um den Prinzen zu beeindrucken. Und da hat die Kandidatin Maggie sich überlegt, ein personalisiertes Cheerleading zu machen.
May I invite Miss Maggie to step forward with her special talent, the perfect cheer!
You're sexy, you're cute, you're ginger, to boot. I'm funny, I care, I hope you like to stare. You're wanted, I'm hot, I'm everything they're not. I'm Maggie, Miss Funtime Maggie, you're ginger.
Ist das so unangenehm, er ist ja nicht mal ginger. Oh, also die anderen Talente, die vorgeführt waren, waren Fußpiano spielen und eine Herzrhythmusmassage.
Yeah, you never know.
Ja, und die sind quasi so konzentriert darauf, den um den Finger zu wickeln, dass sie sich überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden, dass es nicht der echte Prinz ist. Ja. Genau. Und die Drehzeit war 2 Monate und es hat keiner gemerkt, außer eine Frau, die teilgenommen hat, die war Grundschullehrerin. Und als sie es gemerkt hat, ist sie dann rausgeflogen. Wenn man so ein Konzept macht, kommt man da nicht irgendwann in moralische Zweifel. Also es ist ja einfach komplette Manipulation. Und
das ist ein bisschen die Miriam Rivera-Situation, aber also nicht andere, ganz so dramatisch,
Kontext,
ganz andere,
ne?
Kategorie. Aber ähnliches Prinzip, wo du einfach KandidatInnen, die du über Wochen so täuschen musst, dass die einfach bei deinem kompletten Prank mitmachen.
Und über wirklich Monate. Ja. Und du musst das aufrechthalten, auch in der Situation des Prinzen, musst du ja quasi die ganze Zeit Leute anlügen und irgendwann bekommt er sogar auch Zweifel, der Fake-Prinz.
Lying to someone you don't know, you can put up with it, but lying to someone you actually start to have feelings for, it feels a bit wrong.
A bit wrong. Man fängt natürlich an, die ganze Zeit zu denken, wie dumm sind die, obwohl das natürlich die da einfach rein manipuliert wird von einer riesigen Produktion, die alles dafür tut, dass das nicht auffliegt. So, jetzt zum großen Reveal in der letzten Folge. Die Finalistin steht im Finale, hat quasi gewonnen und dann sagt der angebliche Prinz Harry, was eigentlich Phase ist.
There's one more thing you should know.
Oh no. What?
I'm not Prince Harry.
Oh my God.
My name is Matthew.
Are you serious right now?
I'm an environmental consultant. I'm not from any status, wealth, or title. Everything else you have seen is the real me, though. I've just been some small fabrication. Does it change anything for you?
Not at all.
Geht jetzt die Happy-Musik los, ja, ne?
Ja, dann kommt Feuerwerk und alles, der wahre Liebe-Kuss und so weiter. Also ich würde sagen, man hätte sofort merken können, dass nicht der echte Harry ist, allein weil er schon nicht in Sekunde 1 gesagt hat.
My penis was oscillating between extremely sensitive.
Also da hätte man das schon merken müssen. Aber es ist doch so romantisch, die wahre Liebe, ne? Also sie versuchen das die ganze Zeit zu erzählen mit, es geht nicht darum, welchen gesellschaftlichen Stand du hast, es geht um die wahre Liebe, ist natürlich vollkommener Bullshit.
Natürlich, das ist nur das Konzept der Sendung.
Genau.
Ja, am Ende haben sie sich ja dann durchgesetzt mit ihrer Liebe.
Richtig, und so unterhaltsam das Ganze auch irgendwie auf den ersten Blick erscheinen mag. Das ist einfach komplettes Brainwashing, haben wir jetzt gerade schon gesagt. Gab dann auch komplett Backlash. 2015 großes Interview mit der Gewinnerin von gerade, Kimberly, die der Produktion vorgeworfen hat, dass sie manipuliert wurde, dass es auch wohl hinter den Kulissen ein Crewmitglied gab, das sich dann als Therapeut ausgegeben haben soll und den Kandidatin gesagt haben soll, dass sie die Situation nicht so anzweifeln sollen, dass sie einfach mitmachen sollen und so weiter. Was natürlich hochproblematisch ist.
Ja.
Das ist einfach wieder was, wo man so sagt, okay, da ist mal wieder so eine Grenze überschritten worden. Wir reden ja oft über so die Grenzen von Reality-Fernsehen und so, weil natürlich ist diese Grenzüberschreitung immer Teil von diesen Formaten und es ist ja auch das Unterhaltsame. Weiß ich nicht, wenn es dann in so Manipulation von so echten Menschen und so weiter geht, das ist doch irgendwie scheiße.
Nee, wirklich keine gute Idee, aber immer nicht das Schlimmste, was die Royal Family hervorgebracht hat.
Nee, weil das Schlimmste ist immer noch das.
My penis was oscillating between extremely sensitive and borderline traumatized. The last place I wanted to be was Frostnipistan.
Reicht.
Ja, okay.
Also die Sache mit dem Penis und halt das mit dem ganzen Kolonialismus, aber das ist eine andere Geschichte. Nein.
Nein.
Ich glaube es nicht.
Was da alles passiert ist.
Was es alles gibt, ne?
Nee. Es geht auch keine Kuhhaut.
Wahnsinn.
Ist so. Da werden wir bestimmt auch nächste Woche in einem anderen Best-of wieder
schlecht von Träumen.
Sehr viel bizarre Geschichten zu hören bekommen. Aber für heute reicht's erstmal. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Sommerurlaub. Ihr könnt natürlich trotzdem jederzeit weiter Tabs einreichen.
Genau, reicht die doch ein. Schreibt uns doch einfach. Schreibt uns vielleicht eine Postkarte.
Auch mal schön.
Schreibt uns vielleicht eine Insta-DM oder eine Mail. Ihr erreicht uns unter toomanytabs@ndr.de oder
an unsere Socials. Da ist du @carowobbs und ich @miguelraa.
Ja, schreibt uns und wir freuen uns, das zu lesen. Und sind bald wieder zurück aus der Pause. Aber erstmal lassen wir uns das noch ein bisschen gut gehen.
Liebe Grüße. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch diese Woche den nagelneuen Podcast von unseren KollegInnen von ZAPP. Flugmodus heißt der Podcast und ist mit Konstanze Nastarowitz und Daniel Bröckerhoff, die in jeder Folge zusammen mit einem Gast einen Deep Dive machen in ein spannendes Medienthema.
Zum Beispiel, wie eine Investigativjournalistin die europäischen Opfer von Jeffrey Epstein aufgespürt hat. Sehr spannend. Hört doch da gerne mal rein in den Podcast Flugmodus in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Großpromo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.